Willkommen in der Strandbar, dein Podcast mit Felix und Leon.
Hola, hola, Freunde. Ich bin's Leon.
Und ich bin Felix.
Ja, willkommen zu unserer ersten richtigen Folge.
Genau, und heute machen wir eine Gründerstunde. Das heißt, wir erzählen so ein bisschen aus unserer Gründung und wollen hoffen, dass wir euch ein paar Tipps liefern können.
Genau, Gründergeschichten. Wir wollen euch ein bisschen unsere Story erzählen, verteilt auf ein paar Folgen. Heute fangen wir mal an, wie genau. Wir überhaupt zur Idee gekommen sind.
Und vor allem, welche Hürden wir genommen haben. Vielleicht können wir euch davor bewahren.
Ja, und am Ende der Folge gibt es für euch unser Learning der Woche mit, wo wir euch sagen wollen, was haben wir gelernt aus den Erfahrungen am Anfang. Und ja, jetzt würde ich sagen, los geht's, oder?
Los geht's.
Ja, Felix, dann fangen wir mal an. Wer sind wir überhaupt?
Genau, also wir sind Felix und ich glaube, ich fange jetzt mal an, von mir zu sprechen.
Ja.
Ich bin Felix und ich bin 23 Jahre alt. Ich wohne im schönen Bad Honnef und habe mein Abitur gemacht, bin danach in die Ausbildung gegangen, in die Lehre zum Automobilkaufmann und arbeite jetzt als Assistent der Geschäftsführung, bin nebenbei selbstständig und habe den Podcast.
Genau, und ich bin Leon, 22, komme auch aus Bad Honnef. Das ist in der Nähe von Bonn. Habe auch mein Abitur gemacht, zusammen mit dem Felix in der Schule. Daher kennen wir uns nämlich auch.
Genau.
Seit mittlerweile, wie lange kennen wir uns jetzt? Über 10 Jahre. 12 Jahre, ja. Nach der Schule kam dann der Abstecher zum Studium. Da habe ich meinen Bachelor gemacht. Mache jetzt noch meinen Master hinten dran. Und wir haben uns zusammen entschieden zu gründen.
Genau, und dann erzählen wir euch jetzt einfach mal, wie das Ganze angefangen hat und wo der perfekte Ort ist, um sein erstes Startup zu gründen.
Ja, und wo ist deiner Meinung nach der perfekte Ort, um das erste Startup zu gründen?
Also ich weiß ja nur, dass wir uns immer sehr, sehr häufig und sehr, sehr viel in der Kneipe getroffen haben und wir haben dabei auch immer sehr, sehr viel getrunken. Und ich glaube, dass man gerade mit in Verbindung mit dieser Kneipenatmosphäre und wir haben uns wirklich einen schönen Platz da ausgesucht, oder?
Ja.
Also ich fand es immer sehr angenehm. Und es war nicht so laut und man konnte sich gut unterhalten. Und ich glaube, wenn man dann sich sogar noch ein bisschen was zu trinken holt und sich da hinsetzt und sich wirklich aktiv mit dem Thema Firmengründung auseinandersetzt, dass man da schon auf sehr wirre Ideen kommt, aber vielleicht auch eine umsetzbare Idee.
Ja, und das Beste ist ja, je länger der Abend wurde und je weiter wir ins Glas geguckt haben, desto, wie soll man sagen, besser wurden die Ideen.
Genau, oder wir sind ja nicht nur auf Firmengründungen oder auf Startup-Ideen gekommen. Wir sind ja auch noch, weißt du noch, als wir uns das Spiel ausgedacht haben,
ja.
Das war auch eine sehr, sehr wilde Zeit. Kartenspiel, wirklich von null auf selber ausgedacht und es hat funktioniert. Also ich weiß nicht, wer das sonst noch so schafft, aber das war unsere Kreativphase damals in der Kneipe.
Wir hatten nur ein Problem. Wir haben uns beim nächsten Mal nicht mehr daran erinnert, wie es ging.
Das ist dann wieder eine andere Sache. Deswegen immer haben wir uns ja auch irgendwann was zu schreiben mitgenommen und gesagt, okay, wir arbeiten jetzt unsere erste Idee aus und schreiben das einfach mal nieder, was wir uns so für Gedanken machen.
Genau. Also der ganze Prozess von in der Bar zusammensitzen, das ist mittlerweile 2 Jahre plus her.
Ja.
Also das war alles vor meinem Auslandssemester letztes Jahr, wo ich in Australien war.
Genau.
Und als ich jetzt zurückkam, haben wir gesagt, wir setzen uns jetzt mal ernsthaft hin, machen uns die Gedanken, wie können wir gründen? Weil wir beide wollten schon immer mal gründen. Und dann haben wir uns hingesetzt, angefangen zu brainstormen und dann kamen die ersten Ideen. Da waren wilde Ideen dabei.
Genau, die wildeste Idee überhaupt. Das erste war Finca Clean Mallorca.
Genau.
Also wir sind ja sowieso beide so Typen, die sehr gerne in Urlaub fahren und sehr gerne auch in Sommerurlaub fahren. Und ich glaube, Sommerurlaub ist, also bei mir ist es so, es ist auf einer Ebene mit Winterurlaub. Ich finde Sommerurlaub extrem krass und ich finde Winterurlaub aber auch extrem krass. Ich würde kein Urlaub, also ich weiß nicht, welchen ich bevorzugen würde.
Ja, früher mochte ich Skifahren, also mag ich immer noch super gerne, aber irgendwie stehe ich mittlerweile so dermaßen auf Sommerurlaub, dass ich der Sonne nachlaufe, wenn es geht.
Ja, das ist einfach, es ist also einfach schön.
Ab ins Warme, ab nach Mallorca, deshalb heißt der gute Podcast hier ja auch Strandbar.
Genau.
Damit ihr euch wie im Urlaub fühlt, während ihr uns zuhört.
Genau. Und deswegen, daran knüpft ja auch unsere erste Idee an. Wir haben uns ja damals hingesetzt und gesagt, was können wir machen? Und haben gedacht, okay, was mögen wir beide? Und sind auf Urlaub gekommen. Genau. Und dann haben wir gedacht, was gibt's im Urlaub? Finkers.
Ja, vor allem auf Mallorca, weil wir beide Mallorca-Fans sind. Und
da gibt es eine ganze Menge
Finkers. Die ganze Insel ist voll.
Und da war, glaube ich, unser erster Gedankengang war so, was können wir damit machen? Oder was können wir generell machen auf Mallorca, weil es sowieso irgendwie das Ziel ist, mal aus Deutschland wegzuziehen.
Ja, also der Grundgedanke hinter jeder Idee, die wir bisher hatten, ist immer zu gucken, wo ist Potenzial? Wo kann man was verbessern? Und wie kann man es verbessern?
Wobei wir uns ja auch immer auf Ideen oder Ideen gehabt haben, wo es weniger eine klare Problemstellung gab oder es irgendwas Innovatives war. Es war ja eher mal, wir machen es neu und wir machen es einfach tausendmal besser.
Ne, deshalb sage ich ja Potenzial, weil Problem ist nochmal ein Thema für sich. Da kommen wir auch später nochmal zu. Weil Problemstellung, da kannst du auch sehr lange dran arbeiten und elaborieren. Das ist eine Wissenschaft für sich, sage ich dir. Genau. Du hast recht, wenn du es mit anderen Studenten zusammen machst.
Und der Grundgedanke hinter der ersten Idee war es einfach, den Reinigungsprozess von Finken sehr zu vereinfachen.
Genau. Ja, da war die erste Idee, Halle mieten auf Mallorca, Mitarbeiter finden und Autos bereitstellen. Die Autos mit System befüllen, mit Putzmittel, Waschmittel etc.
Genau, und dann, aber auch noch mit eigener Aufbewahrungsbox quasi, also ja, genau, eigener Arbeitsbox.
Mit eigenem Konzept, also genau. Womit der Mitarbeiter ins Haus sollte oder die in die Finca sollte. Das war nach einem gewissen Prinzip durchdacht, wie er dann seine Putzmittel etc. findet und dann auch durchs Haus sich arbeitet anhand einer Checkliste. Warum haben wir gar nicht angefangen, die Idee zu machen?
Weil uns, glaube ich, es war ein monetäres Problem.
Ja, ich glaube, die Idee ist immer noch gut und hat auch definitiv Potenzial. Ich meine, man müsste dann jetzt wirklich anfangen, da vielleicht mal nach dem richtigen Problem zu gucken und zu gucken, ob die Idee, also ob die Kunden das überhaupt brauchen, die Kunden so da sind, wie wir uns das vorstellen. Das wäre dann überhaupt der nächste Schritt. Aber ich glaube auch, dass wir die Idee sozusagen in einer zu frühen Stage unserer eigenen Entwicklung hatten. Also, dass wir noch nicht weit genug waren, sowohl monetär, aber als auch vielleicht von unserer eigenen Erfahrung her, um das umzusetzen.
Genau, und also nur mal am Rande, wenn jetzt jemand die Idee nimmt, wir wollen 10% Firmenanteil.
Ja, also, ne, hier wird nicht die Idee geklaut. Ihr schreibt uns vorher eine E-Mail.
Ja. Das ist das Mindeste. Wenigstens eine E-Mail.
Aber wenn ihr Support braucht, sagt Bescheid, ne?
So. Zweite Idee war. Was ist noch? Die zweite Idee?
Also, ich habe jetzt direkt schon die jetzige Idee im Kopf.
Da war noch irgendwas übersehen.
Da war noch was
dazwischen. Da war noch was dazwischen, ja. Ich weiß noch was.
Ich nicht?
Ja, das war nämlich Finca Clean Mallorca einfach in Deutschland. Ja,
stimmt.
Aber mit nicht Fokus auf Privatgebäuden, sondern auf
gewerbliche
Gewerbe. Das heißt, genau. Ein ganz normaler Gebäudereiniger-Service in Deutschland,
genau.
Wo wir auch so ein paar Konzeptideen hatten, wie man das Ganze umsetzen kann, wie man es sehr viel einfacher machen kann für den Mitarbeiter. Und wo da waren wir schon an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, vom Geldeinsatz, das umzusetzen, wäre das jetzt kein Weltuntergang. Aber wir sind ja dann im Nachgang nochmal auf eine andere Idee gekommen, die du schon mal ausgearbeitet hattest, wo du dir am Anfang schon Gedanken drüber gemacht hattest oder schon eine längere Zeit Gedanken drüber gemacht hattest, die du eigentlich umsetzen wolltest und die du mir dann auch offengelegt hast.
Genau, lass uns gerade nur nochmal für die Zuhörer das Ganze in so eine zeitliche Linie einordnen. Die Idee mit Finca Clean, das ist schon auch fast 2 Jahre her.
Das ist 2 Jahre her, ja.
Dann die Idee für Finca Clean Deutschland, so to say, also für Gewerbeimmobilien in Deutschland, das war im Sommer 2019, Ende Sommer 2019, weil dann bin ich nämlich ins Auslandssemester nach Australien für 4 Monate ungefähr. Und als ich dann wiederkam, haben wir an der nächsten Idee gearbeitet. Und da hatte ich schon mal ein Jahr vorher dran gearbeitet. Und zwar ist das Ganze ein Online-Shop für Zahnpflegeprodukte.
Genau, ergänzend muss man noch sagen, wir waren täglich in Kontakt über die Zeit, wo du weg warst, und haben auch zwischendrin schon geschrieben. Und dann kam das erste große Wiedersehen am Ende Dezember. Ja. Und da haben wir uns dann, war wieder dieser Kneipenabend, den wir lange nicht mehr hatten, und haben uns in die Kneipe gesetzt und dann mal gedacht, okay, so, womit fangen wir jetzt eigentlich an? Und dann hast du ja die Idee in den Raum geworfen.
Genau. Und die Idee war aber ganz am Anfang so, ganz grob gedacht, dass ich einfach recherchiert hatte, was gibt's am Markt. Klar, jeder kauft sich seine Zahn, oder viele kaufen sich ihre Zahnpflege halt im Supermarkt oder Drogeriemarkt. Aber gibt's online irgendwie einen Shop, der sich nur darauf fokussiert und das alles dem Kunden anbietet? Und ich habe nicht mehr als 2 Shops finden können und die waren irgendwie, also mäßig.
Genau, weiß ich noch ganz genau, wo wir danach das erste Mal danach gesucht hatten. Also es sind uns diese Shops aufgefallen, wir haben gedacht, okay, das können wir besser, aber so ein richtiges Konzept hatten wir immer noch nicht dahinter. Wir sind sehr, sehr lange im Dunkeln getappt, bis wir uns dann wirklich aktiv mit Recherche auseinandergesetzt haben und geguckt haben, was gibt es eigentlich noch für Produkte auf dem Markt, die sonst keiner führt oder die nur sehr selten vertrieben werden, gerade durch Onlinehändler und im stationären Einzelhandel gar nicht zu finden sind.
Ja, stimmt. Aber auch nochmal, bevor wir weiter an der Idee gearbeitet haben, was ich vorher nämlich noch hatte, war, wo ich recherchiert hatte für die Shops, was es überhaupt gibt am Markt, habe ich nämlich auch geguckt im Bundesanzeiger bei den Firmen, wie viel verdient man denn damit. Habe gesehen, die arbeiten profitabel und verdienen sogar gar nicht so wenig Geld. Die scheinen nur irgendwie nicht so das Interesse gehabt zu haben, sich selbst zu verbessern oder weiterzuentwickeln oder, weiß ich nicht, der E-Commerce-Markt ist so dermaßen gewachsen. Also die waren irgendwie für mein Empfinden nicht so auf Stand der Zeit.
Es war alles so ein bisschen veraltet und es war auch alles sehr... Es waren Zahnpflege-Online-Shops mit Produkten, die es an jeder Ecke gibt. Und die gibt es stationär, sowohl stationär als auch in 100 anderen Online-Shops online. Und da haben wir dann halt sehr schnell den Cut gefunden auch und gesagt, ja, nee, das ist es irgendwie nicht so.
Ja, also es waren die ganzen bekannten Marken, das Übliche halt. Und da haben wir gesagt, okay, da fehlt uns irgendwie der USP, also Unique Selling Proposition. Und wie können wir für uns ein Alleinstellungsmerkmal erstellen oder erzeugen?
Genau. Und unser Alleinstellungsmerkmal hat sich eigentlich erst herauskristallisiert, als wir dann wirklich in die Recherche gegangen sind. Und wo wir dann wirklich Produkte gefunden haben, wo wir gedacht haben, ey, die sind echt genial und stationär absolut gar nicht zu finden.
Genau. Und der erste Schritt zur Recherche war überhaupt, dass wir gesagt haben, okay, die Idee ist es jetzt. Und dann lass uns mal damit anfangen. Und dann haben wir uns hingesetzt, aber nicht in die Bar, sondern richtig. Haben unsere Computer in die Hand genommen und haben uns stundenlang durchs Internet geschlagen und geguckt, welche Produkte gibt es.
Da hast du jetzt einfach, das ist einfach falsch, was du jetzt gesagt hast. Wo saßen wir denn? In der Bar. Ja, wir saßen in der nächsten Bar. Es war nur keine Kneipe, es war eine Hotelbar.
Ja gut, es war ein Hotel. Na, davor haben wir uns noch bei einem, wie soll man sagen, italienischen Schnellrestaurant getroffen.
Genau, ein italienischer Systemgastronom, da haben wir uns getroffen und genau, das war aber auch wiederum so eine kneipenähnliche Sache. Also es gibt ja so ein Separé und da konnte man sich hinsetzen. Es ging sehr viel draußen, weil wir gesagt haben, das war eigentlich der Punkt, wenn man das zu Hause gemacht hätte, es wäre einem ständig irgendjemand dazwischen gekommen. Deswegen haben wir gesagt, wir setzen uns irgendwo hin, wo wir absolut niemanden kennen, wo wir was zu trinken bekommen und gegebenenfalls was zu essen und wo wir dann einfach mal wirklich 3, 4, 5 Stunden sitzen können und uns niemand stört.
Und ich glaube, das war auch, ich hatte auch die Intention dahinter, weil, wenn ich mich richtig erinnere, psychologisch bewiesen ist, dass wenn du aus deinem normalen Arbeitsumfeld rausgehst, also dein Schreibtisch zu Hause oder dergleichen, du wesentlich kreativer sein kannst. Und deshalb wollten wir einfach uns in verschiedene Umfelder setzen, um auch irgendwie mit verschiedenen Eindrücken berieselt zu werden, um da vielleicht auch, also unabhängig von der Idee selbst, nochmal neue Ideen sammeln zu können.
Das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube generell, dass die Kreativität einfach am höchsten ist, wenn man sich aus seinem Haus rausbegibt und es geht einem zusätzlich da noch niemand ja, es stört niemand, niemand stört jemand ein, ja, ah, mein Gott.
Jetzt haben wir es. So, aber bei unserer Recherche haben wir trotzdem angefangen, initial auch nach den Basic-Produkten zu gucken. Also wir haben erstmal das gesamte Produktportfolio oder erstmal ein grundsätzliches Produktportfolio zusammengestellt mit den ganzen Supermarktprodukten
eigentlich. Ja, es waren überwiegend Supermarktprodukte. Es waren ja nicht nur Supermarktprodukte. Ja. Wir haben einfach gesagt, okay, was finden wir besonders cool oder was ist besonders gefragt? Da war unser Alleinstellungsmerkmal, hat sich da gar nicht rauskristallisiert, weil wir gar keins hatten.
Noch gar nicht zu dieser Zeit.
Und das waren halt einfach so ein Mischmasch aus gut bewerteten Produkten mit Produkten, die wir attraktiv fanden. Und irgendwann war ich immer wieder derjenige, der gesagt hat, das ist mir alles zu konzeptlos. Ich möchte da irgendwie ein Konzept hinter haben, dass wir das irgendwie in eine Richtung bekommen, wo wir sagen, okay, das machen wir jetzt und wir machen nichts anderes und wir nehmen keine halben Produkte, sondern wir nehmen ganze Produkte. Ja, wer ist von Vorteil?
Da fällt mir auch gerade wieder ein, ganz am Anfang, da, wo ich dir das vorgestellt hatte, die Idee, habe ich nämlich in meine ganzen Notizen aus dem Jahr davor geguckt. Und da weiß ich noch, dass ich, als ich das gefunden hatte mit den Shops, dass es da nicht so viel gibt, auch parallel einfach so nach Domains geguckt habe. Und da ist mir aufgefallen, dass es Domains gibt, die auch schon einen grundsätzlichen Traffic haben und für horrende Summen verkauft werden. Und dann habe ich alle möglichen Domains, irgendwas im Bereich Zahnpflege und dergleichen, abgeklappert und gesehen, wie viel da noch frei ist. Und habe gesagt, hier, wenn wir uns die 25 Domains sichern und da einen Shop hintersetzen.
Dann ist der Shop profitabel.
Dann kriegen wir auf jeden Fall Kunden.
Ja, das hat das. Aber wir sind ja dann trotzdem nochmal von dem Punkt abgewichen und haben gesagt, okay, wir werfen nochmal alles hin, machen nochmal was ganz Neues. Aber der Punkt nach der ganzen Produktrecherche oder beziehungsweise während der Produktrecherche, wo wir aufgehört haben, jetzt bei dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir haben so ein Mischmasch aus Produkten, die wir gut fanden. 0815-Portfolio, nichts Halbes und nichts Ganzes. Dass ich gesagt habe, wir brauchen da ein Konzept und uns sind öfter schon Bambuszahnbürsten aufgefallen und wir haben dann einfach recherchiert und geguckt, was gibt es eigentlich noch so am Markt? Gibt es plastikfreie Zahnpastatuben? Gibt es plastikfreie Mundspülungen aus Glas? Gibt es sonst Interdentalbürsten noch plastikfrei? Weil das, was eigentlich da gestört hat, war das Plastik, was überall allgegenwärtig im Supermarkt zu finden ist. Und wir haben gedacht, geben wir unseren Kunden doch die Möglichkeit, ihre Zahnpflegeprodukte in einem Online-Shop zu kaufen und wo sie alles finden, was sie brauchen.
Aber die Mundspülungen sind hoffentlich nicht aus Glas, oder?
Nee, die Verpackung der Mundspülung ist aus Glas. Das Gefäß, in dem die Mundspülung sich befindet, ist aus Glas. Aber die Mundspülung ist... Nee, das ist nicht Glas.
Nee, das war auch der Fokus, den wir dann angefangen haben zu verfolgen, dass wir gesagt haben, es gibt diesen ganzen Nachhaltigkeitstrend in allen möglichen Lebensbereichen und den wollten wir auch verfolgen und haben uns darauf fokussiert im Produktportfolio, haben aber parallel gesagt,
Nachhaltigkeit an sich ist ein super Ding, aber wir haben sehr kundenorientiert gearbeitet, glaube ich. Ich glaube, wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, was kann der Kunde von morgen, der auf unseren Shop kommt und sich wirklich online mit Zahnpflege beschäftigt, wie können wir den bekommen?
Wie können wir dem Mehrwert liefern?
Genau.
Und da haben wir gesagt, Nachhaltigkeit ist der eine Punkt und der zweite Punkt ist Exklusivität. Also haben wir uns auf exklusive Produkte fokussiert, die man definitiv nicht im Einzelhandel und Drogerie oder in Drogeriemärkten findet, haben uns das auch mit sehr mühevoller Recherche zusammengesucht. Man muss auch da dazu sagen, da haben wir bestimmt gerade im Exklusivbereich
40 Leute angeschrieben.
Ja. Wie viele sind es am Ende geworden jetzt zum Start? 5 oder 6?
Ja, also da war die Antwortrate, das ist auch so ein Thema. Ich glaube, wenn wir die Ursprungsidee mit einem Online-Shop für Zahnpflegeprodukte, alles, was es im DM auch gibt oder in irgendwelchen anderen Drogeriemärkten, Wenn wir das umgesetzt hätten, ich glaube, das wäre mit den Herstellern schon schwierig geworden, ja, weil zu geringe Mengen. Und das ist halt so ein Punkt, wo wir uns eigentlich gar nicht mal Gedanken drüber gemacht haben. Wir haben einfach gesagt, das war uns zu konzeptlos. Wir haben aber nicht mal weitergedacht und geguckt, okay, die Antwortrate der Hersteller wird auch wahrscheinlich bei null liegen, weil die das gar nicht mitmachen würden, mit so einem kleinen Startup und dem ihre Produkte zuzuschicken.
Genau, also haben wir gesagt, wir fokussieren uns auf exklusive Produkte und nachhaltige Produkte. Im Nachhaltigkeitsbereich haben wir wie viel angeschrieben? Ungefähr dieselbe Menge, aber da war es interessant, die Antwortrate wesentlich höher.
Also ich schätze schon, dass uns so 80% von den Leuten geantwortet haben, die wir im nachhaltigen Bereich angeschrieben haben. Von denen das jetzt geworden sind, 30. Und ja, so hat sich unser finales Produktportfolio, ja, das man dann für so einen Online-Shop auch braucht, so haben wir das dann zusammengestellt. Und im Endeffekt waren das waren unsere auch bevorzugten Hersteller. Wir haben uns sehr viele Hersteller angeguckt und wir haben gesagt, okay, das ist auch ein cooles Produkt, aber wir hatten, glaube ich, immer schon im Kopf die Hersteller, die wir haben wollen. Und die haben wir dann auch glücklicherweise bekommen.
Ja, und das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt steht das Produktportfolio mehr oder weniger, da ergeben sich sowieso immer Änderungen. Aber also man passt es ja konstant an, aber wo wir dann gesagt haben, wir fokussieren uns nur darauf, auch im Nachhaltigkeitsbereich Produkte zu haben, die man als Kunde nicht so im Einzelhandel zwingend bekommt.
Ja, gar nicht, würde ich sogar sagen. Also ich glaube nicht, dass das
ein oder zwei Hersteller ganz wenig,
Hersteller nicht, sind nicht mehr im Einzelhandel vertreten, aber also wer unsere Produkte das war uns, glaube ich, auch sehr wichtig, wer unsere Produkte im Badezimmer stehen hat, der hat sie nicht im Einzelhandel gekauft, im stationären.
Ja, es ist vor allem auch der Fokus auf Lifestyle gewesen, wo wir gesagt haben, wir wollen den Lifestyle etablieren, weil das ist nämlich auch so ein bisschen unsere Mission gewesen, die wir uns dann erarbeitet haben
mit der Zeit. Zahnpflege cool machen. Es soll einfach cool sein. Es soll nicht mehr dieses altmodische, dieses medizinische, ich gehe zum Zahnarzt. Niemand geht gerne zum Zahnarzt. Niemand. Nee. Und das war eigentlich so der Punkt, wo wir gesagt haben, wieso, weil Zähneputzen sowieso eine wichtige Sache ist und jeder das eigentlich täglich macht, sollte, wieso macht man das nicht cool und wieso gibt es da nichts Cooles? Wieso gibt es da nur diese eingeschlafenen Produkte, die man in der Drogerie bekommt und niemand hat Interesse daran, das aus dieser medizinischen Perspektive rauszuholen?
Genau, und das soll eben, also aus unserer Sicht soll es Bestandteil des coolen oder des aktuellen, modernen, nachhaltigen oder exklusiven Lifestyles werden, wie man es jetzt nennen will. Dafür haben wir ja eben diese Aufteilung auch. Also wenn man bewussten Fokus auf Nachhaltigkeit in seinem Umfeld oder auch in seinem Leben legt, dann nimmt man eben die nachhaltigen Produkte und wenn man es etwas exklusiver mag, dann nimmt man die exklusiven Produkte.
Genau, aber also der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass wir uns, glaube ich, sehr schnell festgelegt haben auf ein Produktportfolio, wo wir einen Mehrwert liefern konnten. Das, unabhängig von den Produkten sollte man das, glaube ich, bei jedem Online-Shop machen. Ich glaube, du musst dich so explizit mit den Produkten, die du verkaufen willst, befassen, dass du halt hundertprozentig erstmal davon überzeugt bist, dass die Produkte gut sind und dann ist das auch unabhängig davon, was du für Produkte überhaupt vertreibst.
Ja, gerade solange du keine eigenen Produkte hast, die du unter deiner eigenen Marke verkaufst.
Genau, ich glaube, das ist auch bei vielen ein Problem, weil wenn man gründen will in jungen Jahren, sind liquide Mittel jetzt nicht so vorhanden. Deswegen führt halt kein Weg dran vorbei, das erstmal mit dem Herstellern zu machen, die sowieso am Markt sind, dass das dann irgendwann auf eigene Produkte sogar hinzulaufen kann. Das ist, glaube ich, in jeder Branche so, dass man, wenn man sich entscheidet, dafür zu gründen, dass man und man möchte Produkte vertreiben, dass man dann sehr schnell oder nach einer gewissen Zeit auch darüber nachdenkt, dass man eigene Produkte gestaltet und versucht zu beschaffen.
Ich denke, das ist sowieso, sobald man die ersten Schritte dann wirklich im operativen Geschäft gemacht hat, ein kontinuierlicher, nicht nur Verbesserungsprozess, aber auch Arbeitsprozess, wo du Anpassungen vornimmst in jeglichen Geschäftsfeldern, also wo auch wir dann einfach gucken, was funktioniert wie. Das wissen wir jetzt noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt.
Genau, aber auch darüber wollen wir ja ein bisschen aufklären.
Step für Step wollen wir euch darüber aufklären und berichten. Deshalb fangen wir jetzt auch überhaupt, oder haben wir angefangen mit der initialen Idee, wie wir überhaupt da dazu gekommen sind bisher. Den Punkt, den ich jetzt noch hatte, gerade zu dem, was wir gerade vor ein paar Minuten besprochen haben, für die Zuhörer, googelt mal Zahnpflege oder Zähneputzen und guckt euch mal die Bilder an.
Das ist pure Grauen.
Es ist echt nicht cool. Und das ist so ein bisschen unsere Mission, wo wir auch das Potenzial sehen, dass man das verbessern kann.
Genau, das ist eigentlich so der Hauptpunkt unserer Geschäftsidee. Das Ganze rauszuholen aus dem Medizinsektor und das Zahnpflege einfach cool zu machen.
Genau. Und dann habe ich noch einen Punkt hier auf meiner Liste stehen. Wie können wir die Idee validieren?
Das ist eine gute Frage.
Da haben wir nämlich, muss man jetzt auch retrospektiv ein bisschen sagen, uns am Anfang vielleicht, wir wissen es auch aktuell noch nicht, zu wenig mit beschäftigt oder kommt es jetzt erst noch? Das ist auch wieder zurückgreifend auf die Punkte, was ich gerade angesprochen habe, mit dem der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Wir müssen noch ein bisschen rausfinden, wie wir die Kunden perfekt triggern.
Genau, und ich glaube, das sind einfach, du stellst quasi die Weichen, aber die Weichen sind schief. Und damit der Zug da aber drüber kann, musst du immer die Weichen einzeln anpacken, damit der Zug irgendwann einfach durchfahren kann. Ich glaube, das ist der Prozess, den jedes Startup mitmacht. Ich glaube, das ist einfach, wenn du eine Idee hast und du fängst an, die umzusetzen, du gehst irgendwann an den Markt oder machst dich selbstständig und dann musst du permanent an Schrauben drehen und Weichen begradigen, damit der Zug einfach flüssig drüber fahren kann. Und erst wenn, das ist ein Prozess, der nie aufhört, weil die Schienen einfach immer schief sind. Das ist ja eine sehr schöne Metapher, ne?
Ja, ja. Das gefällt mir sehr gut. Ja, also wie wir die Idee validieren können, das ist einfach ein kontinuierlicher Prozess aus unserer Sicht oder gerade auch aus meiner Sicht, wie man da kontinuierlich auch auf die Customer Needs eingehen kann, um halt auch bestmöglich die Kunden zu erreichen und auch zu wachsen, weil das ist ganz wichtig. Wir müssen wachsen, weil du kannst nicht an einem Punkt stehen bleiben.
Genau, aber ich glaube, der erste Punkt, der uns halt wirklich, das war ja die Zeit am Anfang, war ja wirklich, wo wir uns mit der Geschäftsidee befasst haben. Da haben wir angefangen, Excel-Tabellen auszufüllen, wir haben Word-Dokumente beschrieben beide, wir haben einfach so einen
groben Businessplan mal gemacht.
Wir haben ein Mindmap oder ein Cluster zusammengetragen von allem, was uns einfällt, alles, was wir haben, also alles, jeder Gedanke, den wir in Bezug auf die Firma hatten, haben wir aufgeschrieben.
Ja. Also man muss sagen, wir haben bis heute keinen richtigen Businessplan gemacht, da kann man uns jetzt für rügen oder auch nicht. Aus meiner Sicht ist das so, dass es schon wichtig ist, sich gewisse Dinge aufzuschreiben und auch zu dokumentieren, aber ob man das Ganze jetzt in den Businessplan zusammenschreibt oder nicht, weiß ich nicht. Wie relevant das heutzutage ist, es kommt auch ein bisschen auf die Stage an. Oder wie ist deine Sicht?
Das sehe ich genauso, weil sonst hätten wir einen gemacht.
Guter Punkt.
Ja. Ja, nee, der erste Tipp, den man mitgeben kann, ist, sobald feststeht, dass ihr das umsetzen wollt, gründet oder fangt den Gründungsprozess an. Weil das jetzt sich herausgestellt hat, eine sehr langlebige Sache ist.
Ja, langwierig vor allem.
Langwierig, auch. Ja.
Also die Grundidee oder Ideen hat man viele. Mein Ideenspeicher da daheim auf meinem Notizbuch, das sage ich dir. Das ist eine lange Liste. Aber was man dann davon umsetzt, ist auch wieder eine andere Sache. Wichtig ist nur, dass man mit irgendeiner Idee dann mal anfängt, denke ich.
Genau, und ich glaube, da reicht das schon, sich einfach, wenn man es alleine macht, alleine. Und wenn man das mit irgendwem anders machen will und sich lange kennt und dem Partner dann vertraut, ne, dass man sich dann einfach hinsetzt zusammen und sich abschottet und einfach mal wirklich aufschreibt und guckt, okay, wohin könnte die Reise gehen? Und wenn man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, es geht absolut nicht, wie bei unserer ersten Idee, wo wir dann irgendwann gesagt haben, nee, es funktioniert nicht, ja, können wir uns abschminken, dann lässt man das halt sein und guckt weiter, ob man eine andere Idee hat.
Ja, ich glaube, gerade auch in dieser schnelllebigen Zeit wie heute ist das mit dem Gründen im Team durchaus von Vorteil, weil man einfach mehr Manpower hat. Also wenn du wirklich als Einzelkämpfer antrittst, ist es hart aus meiner Sicht.
Ja, vor allem jeder Gründer hat ja schon quasi einen Mitarbeiter, der unterstützend wirkt.
Genau, jeder Gründer ist ein Mitarbeiter.
Jeder Gründer ist ein Mitarbeiter, der unterstützend
wirkt. Da muss man natürlich auch immer gucken, wo wir gerade davon sprechen, Founder Market Fit. Wenn du jetzt im Team gründest, also wir sind jetzt zwei, da können wir auch dann in den nächsten Folgen nochmal drauf eingehen, auf das Ganze, wie man den Shop baut und programmieren und haben wir überhaupt Programmierkenntnisse oder nicht oder wie haben wir uns die angeeignet. Founder Market Fit ist ein wichtiges Thema. Wenn du jetzt sagst, ich habe eine Idee absolut wild im SaaS-Bereich und will irgendeine Software im B2, also Software und dann B2B anbieten, die irgendwas mit künstlicher Intelligenz oder dergleichen kann, da brauchst du definitiv einen Coder in deinem Team. Sonst musst du gar nicht erst als Gründungsteam antreten. Weil, wenn man jetzt so alt ist wie wir und nicht das Kapital hat und dann so eine wilde Idee hat und die umsetzen will, glaube ich, wird das schwierig, sich das extern ins Team zu holen.
Ich glaube, es muss nicht nur von den Kenntnissen zusammenpassen, ich glaube, es muss persönlich auch noch zusammenpassen und das unfassbar gut.
Genau.
Weil ich glaube, daran scheitert es sehr häufig, dass sich immer Uneinigkeit und das dann zu einem Krieg führt und dass sich dadurch Gründerteams splitten und so diese Beziehungen kaputt gehen. Und ich glaube, man sollte sich schon hundertprozentig klar sein, mit wem man das macht und wie die Person tickt.
Ja, genau, das sind zwei Punkte oder das teilt sich in zwei Bereiche auf aus meiner Sicht. Einmal das Skillset, was du hast von den Leuten, was irgendwo schon mit der Idee matchen muss, zumindest zu einem gewissen Grad. Und dann natürlich noch die persönliche Ebene, weil da, wenn du alleine gründest, hast du keinen oder kaum Interessenskonflikte. Aber wenn du schon zu zweit bist, hast du sie vielleicht ab und an, muss man eben gucken, dass man sich damit irgendwie absprechen kann und gut zusammenarbeiten oder gut miteinander kann, als dass man mit den Konflikten irgendwie umgehen kann.
Genau, weil ich glaube, dieser Konflikt, es kommt ja gar kein Problem auf, wenn man das alleine nicht sieht. Und wenn man zu zweit ist, sind ja schon zwei Leute, die permanent jeden Schritt überwachen. Und wenn der eine dann was sieht, dann sagt der andere vielleicht, ja, den Punkt, den habe ich jetzt gar nicht gesehen und da können wir nochmal dran feilen.
Oder auch wenn wir mit Problemen konfrontiert sind, dann sagt der eine, ja, ist kein Problem und der andere sagt, ja, es ist aber so und so.
Genau, und es wird alles durch einen zusätzlichen Filter gejagt.
Genau, also wenn man dann, also auch aus meiner Sicht jetzt, ein Team von 3 bis 4 Leuten geht auch. Ich denke, also ich persönlich würde sagen, ein Team von 4 zum Gründen ist das Maximum. Auch wegen Interessenskonflikten, ja. Wenn du zu 6 bist, dann wird es schon heavy. Gibt es natürlich auch da draußen, gerade wenn man nach Berlin guckt. Aber also ich glaube, so zwischen 2 und 4 bist du gut beraten. Als Einzelkämpfer ist es hart.
Das glaube ich auch. Ich glaube, deswegen ist es einfach, es ist angenehmer und es wird alles doppelt und dreifach gefiltert. Alles, was man macht, wird kontrolliert und man kontrolliert sich selber auch öfter, man kontrolliert den anderen. Es findet auch einfach Austausch statt. Und ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, dass man sich mit jemandem austauscht. Weil wenn ich alleine entscheide zu gründen, dann kann ich Freunde fragen, die mir irgendwie nach dem Mund sprechen und dann einfach jemanden, der dann wirklich mal kritisch hinterfragt, die Sachen, die ich jetzt umsetzen will, da ich nicht einfach sage, okay, ich mache mich da jetzt ran, ich fange an, das umzusetzen, sondern dass da jemand sagt, der interveniert und sagt, nee, geht so nicht, können wir nicht so machen.
Ja, ich finde eben auch, aber das habe ich gerade mehr oder weniger schon gesagt, insbesondere wichtig, dass du zu allen Dingen immer 2 Meinungen hast und auch insbesondere 2 Sichtweisen. Weil man selbst sieht immer nur sein eigenes Weltbild und seine eigene Sichtweise und oft hält man sich selbst immer für richtig, aber wenn man dann mal eine zweite Meinung hört, dann reflektiert man das Ganze nochmal anders.
Und ich glaube, wir sind bis jetzt auch noch nie an den Punkt gekommen, also wir sind schon an Punkte gekommen, wo der eine gesagt hat, okay, das ist gut so und der andere gesagt hat, nee, lass das anders machen. Im schlimmsten Fall holt man sich dann eine dritte Meinung noch mit ein und die sagt dann, okay, nee, ich sehe das so wie Person A. Und dann kommt es halt wieder auf Person B an, die dann von der Persönlichkeit her so ist, dass sie das akzeptiert, ohne da jetzt ein großes Thema draus zu machen.
Da kommen wir auch nämlich direkt wieder zu dem Punkt, wenn du noch größere Teams hast, hast du noch mehr Meinung und dann kann es unter Umständen schon schwierig werden.
Das Problem wird einfach auch, also das Problem wird überdimensional groß, weil es sich 6 Leute damit befassen. Und ja, wenn sechs Leute sechs unterschiedliche Meinungen haben, was durchaus vorkommen kann, dann stehst du dann schon an einem Punkt, wo du sagst, ich weiß nicht mehr weiter.
Ja, ja, absolut. Da ist dann auch klar, also vom Skillset her ist es auch wichtig, wenn du jetzt sagst, der eine ist Coder, der andere ist Finance-Profi, der andere ist, weiß ich nicht, Verkäufer, dann hat vielleicht der Finance-Profi oder der Zahlenmensch nicht so die Expertise vom Coden und kann sich da nur schwer eine Meinung von bilden. Dennoch muss auch er seine Meinung dazu abgeben und sein Go geben.
Ich glaube, die meisten Sachen eignet man sich, also es sei denn, man möchte jetzt irgendwas Abstraktes programmieren, glaube ich, dass man sich die meisten Sachen aneignet während des gesamten Prozesses, aber da gehen wir in einer weiteren Folge nochmal drauf ein.
Ja, ich meinte jetzt auch eher bei größeren Teams, da teilst du deine Aufgaben noch mehr auf als bei uns, weil wir sind gerade, also wenn du alleine bist, Einzelkämpfer, bist du Mädchen für alles. Wir sind zu zweit, aber sind irgendwo trotzdem Mädchen für alles. Ich glaube, das hat auch mit unserer Größe noch zu tun. Wenn man vielleicht wächst und doch dann Mitarbeiter einstellen kann, dann entwickelt sich das Ganze nochmal in eine andere Richtung. Aber wir wissen zum aktuellen oder zum jetzigen Zeitpunkt immer, was der andere macht.
Genau, zu 100%. Das ist einfach Absprache in jeder Situation.
Haben aber dennoch die Aufgaben schon aufgeteilt.
Ja.
Was auch wichtig ist.
Das stimmt.
Okay, sollen wir nochmal zusammenfassen, die First Steps nach der Idee?
Die First Steps nach der Idee sind, glaube ich, einfach Recherche betreiben. Du findest, glaube ich, den Punkt, also wenn du ein halbwegs schlaues Köpfchen bist, dann findest du, glaube ich, den Punkt, wo du sagst, könnte was werden oder könnte nichts werden. Und dann würde ich mich dann nochmal reinsetzen und nochmal prüfen, ob es was werden kann oder nicht. Und wenn es dann nichts werden kann, dann würde ich es halt auch einfach lassen. Du kannst halt Ideen hinterherrennen, wie du willst. Du kannst auch sagen, ich möchte ganz, ganz, ganz abstrakte Sachen und unumsetzbare Sachen im Grunde machen und hängst dich da rein. Aber das ist irgendwo verschwendete Zeit.
Genau. Also aus meiner Sicht ist es immer die Idee, die du hast. Dann recherchierst du überhaupt erstmal, welche Bedingungen ich brauche, um die Idee vielleicht realisieren zu können.
Bedingungen sind am Markt gegeben?
Genau, gegeben. Welche Maßnahmen muss ich ergreifen, um die Idee vielleicht umsetzen zu können? Dann recherchiere ich, gibt es überhaupt einen Markt oder was ist mein Target-Markt? Das haben wir auch getan.
Genau.
Haben wir jetzt gar nicht so groß thematisiert, aber haben wir getan. Wie groß ist der Markt? Welche Länder wollen wir anfangen? Etc. Können wir vielleicht später auch nochmal kurz erwähnen. Ist aber definitiv ein wichtiges Thema. Und dann sind wir hergegangen und haben eben, oder nicht nur wir, sondern wir empfehlen es auch, das so zu tun, zu recherchieren, wie ich das Ganze wirklich umsetzen kann.
Das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt.
Und da kommen wir auch zu unserem Learning der Woche. Ja, unser Learning der Woche ist diese Woche: Research ist essentiell.
Das stimmt. Also ich glaube, an Recherche oder an ausführlicher Recherche führt kein Weg dran vorbei. Das ist auch das Erste, was man machen sollte. Ne? Idee, okay, und dann erstmal recherchieren. Das fängt an bei, wenn man sich mit einem Onlineshop auseinandersetzt, mit Produkten und was ist am Markt gegeben, was wir ja gerade schon erzählt hatten. Und ich glaube, Recherche ist einfach das Nummer 1 Thema, womit man starten sollte.
Genau. Sich einfach in das Thema einarbeiten, versuchen vielleicht so ein bisschen Experte darin zu werden, das schadet definitiv nicht, gerade wenn man sich dann die nächsten Jahre noch damit beschäftigen möchte.
Und aufschreiben.
Ja.
Alles aufschreiben.
Alles dokumentieren. Und dann fängt man an, im nächsten Schritt dann eben Problemfindung, Problemstellung, Idee validieren, Traction finden. Das sind dann aber die nächsten Steps, die wir in den nächsten Folgen mit euch besprechen wollen und auch für welche Gesellschaftsform wir uns entschieden haben, wie der Gründungsprozess an sich überhaupt lief, wie weit wir bisher gekommen sind, und dann nehmen wir euch so ein bisschen mit auf die Reise. Aber das ist nicht das Einzige, was wir in dem Podcast mit euch vorhaben.
Das ist eigentlich nur der kleinste Teil. Wir wollen eigentlich viel mehr über Missstände reden, die gesellschaftlich, sozial, ökonomisch, politisch vorherrschen oder gegeben sind. Und das sind eigentlich auch die nächsten Podcasts. Wir haben uns überlegt, wir machen immer mal wieder so eine Gründerstunde und erzählen euch ein bisschen, wie das bei uns so abgelaufen ist und wie der ganze Prozess, den ihr jetzt quasi von null auf mitbekommt, wie das alles ausgesucht hat und wo unsere Probleme waren. Unser Hauptpodcast wird aber sein: Missstände in Gesellschaft, Politik
Ja, genau, deshalb haben wir da gesagt, wir teilen das Ganze auf in einzelne Themenfolgen. Deshalb ist das jetzt hier Gründergeschichten Folge 1. Und in der nächsten Folge kommt
Medien.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns 5-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcasts gebt und
uns weiterempfehlt.
Das sowieso. Und wenn ihr irgendwie Feedback oder Fragen an uns oder dergleichen habt, dann würden wir uns sehr freuen, von euch eine Nachricht zu erhalten. Wir haben dafür unsere LinkedIn-Profile in die Shownotes gepackt. Da findet ihr Felix und auch mich. Und dann hoffen wir, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen und hoffen, dass euch diese Folge auch sehr gut gefallen hat.
Genau, und dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Also hasta luego und bis bald. Und nicht vergessen, den Podcast hier zu abonnieren.